Ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. So wendet sich Amos an das Volk im Namen Gottes. Gott will nicht eure Opfer und Lieder, nicht eure Liturgie und euren Gesang, sondern Recht und Gerechtigkeit. Das will er, das ist wahre Erneuerung, neues Auftanken, sich neu ausrichten auf Gott, auf den Nächsten, auf uns selbst. Und nicht ein bisschen Recht und Gerechtigkeit auch noch dazu, sondern in Hülle und Fülle. Das Recht, das schützt den Schwachen, die Hilflose, den Flüchtlingen, die Arme. Das Recht stellt uns alle auf eine Stufe. Alle Menschen haben die gleiche Würde. Jeder hat dieses Recht. Es ist ein Menschenrecht. Und daneben die Gerechtigkeit. Tzedaka heißt es auf Hebräisch. Da geht es auch um einen gesunden Ausgleich. Eine schenkende Gerechtigkeit. Im Judentum heißt Tzedaka immer auch Fürsorge, Almosen geben, den unterstützen, der die Unterstützung besonders braucht. Unterstützung für Schwache und Hilflose. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Da sehe ich Israel, das Wüstenland, wie kostbar ist das Wasser. Da gibt es manche Stellen, da sind die Flüsse eben nicht das ganze Jahr fließend, sondern sie trocknen im Sommer aus. Gerade dort ist das Wasser so wichtig, vielleicht den Menschen noch viel wichtiger, viel bewusster als hier bei uns in Gießen. Und von diesem Wasser soll es ganz viel geben, von dem Recht und der Gerechtigkeit, nicht nur ein bisschen, nicht nur, dass es gerade so reicht, sondern Recht und Gerechtigkeit sollen strömen und sollen nicht nur angekündigt werden, sondern sie müssen auch durchgesetzt und verteidigt werden. Keine Toleranz für Intolerante und Recht und Gerechtigkeit gegen jegliche Abwertung anderer. Egal, ob man das Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder was auch immer, jede und jeder hat gleiche Rechte, Menschenrechte und Gerechtigkeit verdient.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ein Wort aus den Seligpreisungen des Matthäusevangeliums. Es drückt eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit aus, nach einem Wert, der eine tiefe emotionale und spirituelle Dimension hat. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, das ist auch die Sehnsucht nach Frieden und nach einer besseren Welt, in der es nicht um das Recht des Stärkeren geht, nicht um individuelle oder nationale Egoismen. Sehnsucht danach, dass die Menschen in einer tiefen Verbundenheit leben, die sie durch ihren Ursprung in Gott eigentlich schon haben und die mit einer umfassenden Gerechtigkeit die Chance hätte, Wirklichkeit zu werden. Wir brauchen solche Visionen, Ideale, selbst wenn sie uns unrealistisch erscheinen. Aber wir sollten sie uns wenigstens wünschen, eine Sehnsucht danach haben. Das hat für mich auch ein bisschen einen biografischen Hintergrund, denn ich habe mal Jura studiert, hier an der Justus-Liebig-Universität, so um das Jahr 1990 herum. Und ich halte auch heute die Justiz und Rechtsstaatlichkeit für ein hohes Gut, für das es sich einzusetzen lohnt. Aber ich spürte damals für mich, dass meine Sehnsucht zu einer anderen Gerechtigkeit geht, die ich eher im Glauben in der Bibel finde. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, das ist ein starkes Bild. Da wird etwas von Sehnsucht deutlich. Aber mehr noch, Hunger und Durst sind elementar. Ohne Essen und Trinken können wir nicht leben. Und auch nicht ohne Gerechtigkeit. Da bekommt unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit etwas wirklich Existenzielles. Gott ist der Anwalt für eine solche Form von Gerechtigkeit. Und das geht auch uns an. Wir sollen an einer gerechten Welt mitwirken, in der allen Menschen prinzipiell die gleiche Würde zusteht und idealiter auch die gleichen Rechte. Gott schenkt uns diese Würde zuerst. Wir dürfen sie annehmen und für die Würde und Rechte, ja mehr noch Gerechtigkeit unserer Mitmenschen eintreten.
Liebe Gemeinde, ich mache das sonst beim Predigen nie. Aber heute ausnahmsweise mal, heute zitiere ich mal aus einem Buch. Ein Buch, über das ich vorgestern gestolpert wurde, könnte man schon sagen. Und das heute Abend, finde ich, passt wie die Faust aufs Auge. Ich lese Ihnen einen Abschnitt vor aus dem Buch der Zukunftsforscherin Lena Papasabas. Das Buch heißt Radikale Zuversicht. Zuversicht macht Menschen gut und gut gelaunt. Nicht nur für das individuelle mentale Wohlgefühl brauchen wir ein positives Zukunftsbild, sondern auch, um als Gesellschaft konstruktiv mit Veränderungen umzugehen. So wichtig Zuversicht ist für die kulturelle Weiterentwicklung, so stark wirkt sich auch ihr Fehlen aus. Der Siegeszug von AfD, Trump und anderen Rechtspopulisten fußt vor allem auf Zukunftsangst. Nur wer mit Sorge ans Morgen denkt, fühlt sich von rückwärtsgewandten Great Again-Ideologien angezogen. Nur als hoffende, vorfreudige Wesen können wir wachsen und gedeihen. Wie schaffen wir es, trotz allgegenwärtiger Krisenstimmung unsere Zukunftssehnsucht wiederzubeleben? Frau Papasabas schildert auch ein Beispiel, wie sie das meint. Ich übertrage das mal auf mich. Das geht ungefähr so. Wenn ich als glücklicher, immer noch ein bisschen verliebter Ehemann morgens aufwache und weiß, heute kommt nach 2 Wochen Pastoralkolleg endlich meine Frau wieder. Und ich kann sie heute Abend wieder in die Arme nehmen. Wenn ich das morgens weiß, dann steht schon der ganze Tag unter einem guten Stern. Dann werde ich im Büro schon Freude ausstrahlen, vielleicht über Fehler großzügiger hinwegsehen als sonst. Und die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, anstrahlen, ja, als wären sie meine Frau. Dann komme ich gar nicht auf die Idee, miesepetrig zu sein oder kleinkariert oder nachtragend, weil die Welt an diesem Tag einfach zu gut und zu schön ist für negative Stimmung. So stellt sich Frau Papasabas das vor. So ein Bild sollen wir vor Augen haben und dann ändert sich vieles. Eigentlich finde ich, ist das ein toller Vorschlag. Nur, was glaubt Frau Papasabas, wie lange ich als Mensch solch eine Zuversicht durchhalten kann? Bei so viel Miesepeterei, wie sie in unserer Gesellschaft gerade schick ist, jeder scheint sich doch über jeden und alles zu beschweren. Dass die Züge nicht pünktlich sind, die Steuern zu hoch, die Straßen zu schlecht, die Politiker sich zu wenig kümmern, die Jugend nicht mehr arbeiten will und die Alten nur die Rente sichern wollen. Da fällt radikale Zuversicht und ein positives Bild schwer, zumindest auf Dauer. Und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt hier bin, mit Ihnen zusammen. Denn hier in der Kirche, hier vor dem Kreuz, können wir uns daran erinnern lassen, dass es längst einen guten Grund dafür gibt, dass wir zuversichtlich in jeden neuen Tag gehen. Strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. In Matthäus 6, Vers 33 ist diese Aufforderung nachzulesen, diese Ermutigung, dieser Grund zur Zuversicht. Gottes Reich ist schon angebrochen und wir haben davon gehört. Wir haben auch schon was davon erlebt. Da bin ich mir sicher. Mitten unter uns. Deshalb haben wir Grund, uns zu freuen und Grund zur Vorfreude auf das, was außerdem noch kommen wird. Gerechtigkeit etwa. Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit, die sich auch gerecht anfühlt, weil sie uns gerecht wird. Weil sie uns hilft, dass wir einander gerecht werden können und dieser Welt. Gerechtigkeit, für die nicht erst ein Urteil gefällt werden muss, sondern die geschenkt wird, großzügig ausgeteilt und weitergegeben. Gottes Reich. Warum heißt es Gottes Reich? Weil es uns reich macht, reich an Gerechtigkeit, reich an Vorfreude, reich an Zuversicht, sodass wir die Welt mit anderen Augen sehen können und die anderen Menschen und uns selbst auch. Nicht schwarz-weiß, auch nicht rosarot, aber gerecht gemacht und deshalb liebenswert. Diese Sicht macht froh und tut uns gut und dieser ganzen Welt. Amen.